Wir kommen jetzt zu Punkt 26, Untergang Jerusalems. Wieder lesen wir in Daniel 9, das ist die Prophetie mit den 69 Jahrwochen, bis der Messias als Fürst kommt, danach wird er ausgerottet, wird nichts haben. Und die Folge wird angeknüpft in Vers 26b mit und. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jerusalem soll nach dem Kommen des Messias wieder neu zerstört werden. Nicht wahr? Die Prophetie hat ja begonnen mit dem Wort, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Dann kommt der Messias und danach wird die Stadt wieder zerstört. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer in einem grausamen, brutalen Krieg gegen die Juden, in dem mehr als 1 Million Juden ums Leben gekommen sein sollen, dem Erdboden gleichgemacht. So wie es hier steht. 27. Punkt, Untergang des Tempels. Denn wir lesen ja nicht nur, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören, sondern die Stadt und das Heiligtum zerstören. Der neue Tempel, der zweite Tempel, sollte also zerstört werden nach dem Kommen des Messias. Der Messias sollte am Ende der zweiten Tempelzeit kommen. Und tatsächlich im Jahr 70 haben die Römer auch den jüdischen Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Eigentlich wollte Titus der Feldherr dieses wunderbare Bauwerk bewahren. Aber in der Eskalation des Krieges hat ein Soldat begonnen, Feuer zu schießen. Und es kam zu einem gewaltigen Brand und dann ließ man alles weiterrollen. Am Schluss war der Tempel kaputt. Entgegen der Absicht des römischen Generals. 28. Punkt, die Römer kommen. Ja, damals, am Ende der Jungsteinzeit in Europa, schrieb Mose das 5. Buch Mose. Und er beschreibt in Kapitel 28 die Flüche, die kommen über Israel, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören, auf die Gebote Gottes. Und das wichtigste Gebot beschreibt Mose in 5. Mose 18, Vers 15 und folgende. Wenn der Messias, der Prophet, kommt und man nicht auf ihn hören wird, dann wird Gott es fordern. Das war das wichtigste Gebot. Und so lesen wir in 5. Mose 28, 49 von diesen Flüchen. Der Ewige wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Wir sehen hier auf dem schönen NASA-Bild, Israel ist ja die Landbrücke zu Afrika, Asien und Europa. Die Römer kamen aus Europa, und zwar wirklich vom Ende der Erde her, denn in Frankreich hört ja das Festland auf, das europäische Festland. Und die Römer haben ein Drittel aller Legionen aus dem ganzen römischen Reich zusammengezogen in Israel, im Krieg gegen die Juden. Und es kam sogar ein Feldherr aus Britannien, aus England, vom Ende der Erde her. 29. Punkt, wie der Adler. Ja, wir haben gelesen. Eine Nation vom Ende der Erde her, gleich wie der Adler fliegt. Wenn die römischen Legionen anrückten, dann war ihr Zeichen das Zeichen des Adlers, das Sie hier auf den Bildern sehen. Dieses Wahrzeichen wurde gegen Jerusalem geführt. Gleich wie der Adler fliegt. Josephus Flavius beschreibt in seinem Buch Der jüdische Krieg 5, 2, Abschnitt 1 als Augenzeuge, wie die Armeen Roms heranrückten. Und schließlich schreibt er, unter Vorantritt der Trompeter die Feldzeichen mit dem Adler in der Mitte. Und dann erst kam die Hauptmasse des Heeres in 6 Mann hohen Reihen. 30. Punkt, Latein. Eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Im römischen Reich war Latein nur die Sprache im Westen. Im Ostteil war Griechisch die Hauptsprache. In Israel konnte man die Volksmenge ansprechen auf Griechisch und damit rechnen, dass die Leute das verstanden. Aber mit Latein hatte man ein echtes Problem. Und aus der Zeit Jesu haben wir nur sehr wenige, ganz, ganz wenige lateinische Inschriften. Aber die Belege sind zur Genüge da für Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. 31. Punkt, äußerste Brutalität. Mose schreibt in Vers 50 desselben Kapitels, eine Nation harten Angesichts, welche die Person des Greises nicht ansieht und des Knaben sich nicht erbarmt. Josephus Flavius als Augenzeuge schreibt in Jüdischer Krieg 6:5-1, während der Tempel brannte, raubten die Soldaten, was ihnen unter die Hände kam, und hieben die Juden, die sie antrafen, zu Hunderten nieder. Kein Erbarmen hatten sie mit dem Alter, keine Achtung vor der Würde. Kinder und Greise, Laien und Priester, ohne Unterschied, erlagen dem Schwerte des Feindes. Und unter den Angehörigen aller Volksklassen wütete die Kriegsfurie, ganz gleich, ob die Leute um Gnade flehten oder sich zur Wehr setzten. 32. Punkt, Hungersnot. 28:51, und welche die Frucht deines Viehes und Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vertilgt bist. Welche dir weder Getreide, Most noch Öl, noch das Geworfen deiner Rinder, noch die Zucht deines Kleinviehes übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Josephus Flavius beschreibt im jüdischen Krieg, wie es zu einer grausigen Hungersnot kam während der Belagerung von Jerusalem. Genau so ist es gekommen. 33. Punkt, Pest. 5. Mose 28:60. Und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften. Nun, Flavius beschreibt im jüdischen Krieg 5:2-1, wie dann bei der Belagerung, bei dem engen Zusammenwohnen, der Ausbruch der Pest und später auch der noch verderblicheren Hungersnot unvermeidlich war. 34. Punkt, Kannibalismus. 5. Mose 28:53. Und in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird, wirst du essen die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, welche der Ewige dein Gott dir gegeben hat. Flavius beschreibt diese Gräuel, wie es tatsächlich zu Kannibalismus kam in der Belagerung durch Rom. Unvorstellbar. Auch unvorstellbar die Verzweiflung, die die Menschen ergriffen hat in dieser Zeit. 35. Punkt, Belagerung im ganzen Land. Ja, in 5. Mose 28:52 sagt Mose, und diese Nation, sie wird dich belagern in allen deinen Toren. Das heißt, in allen deinen Städten mit Stadtmauern und Toren. Sie wird dich belagern in allen deinen Toren, bis deine Mauern, die hohen und festen, auf welche du vertraust, in deinem ganzen Lande gefallen sind. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Ewige dein Gott dir gegeben hat. Der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio schreibt, die Römer haben 985 Städte in Israel und 50 Festungen vernichtet. Und die letzte Festung war dann Masada, dieser gewaltige Felsen in der judäischen Wüste beim Toten Meer. Da konnten Überlebende ausharren bis 73 nach Christus. Aber die Römer haben auch da eine jahrelange Belagerung durchgeführt, bis sie schließlich eine Rampe bauen konnten auf diesen Felsen, 400 Meter hoch etwa, hinaufbauen konnten, um dann mit ihren Zerstörungsmaschinen hinaufzufahren und die Stadt zu nehmen. Und im letzten Moment haben praktisch alle diese 1000 Leute dort oben Selbstmord begangen. Dann war die letzte Festung gefallen. Ich war vor nicht so langer Zeit da oben auf Masada mit etwa 50 Leuten, das ist schon bewegend. Und dann habe ich diese Stelle da aus 5. Mose 28 vorgelesen. Man da vor Ort steht, ein Drama. Aber jedes Wort hat sich erfüllt. Auch Punkt 36, Rückführung nach Ägypten. 5. Mose 28:68 sagt, und der Ewige wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Wege, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet da selbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden. Aber niemand wird kaufen. Aber Tausende der Überlebenden im Krieg um Jerusalem wurden durch die Römer auf Schiffen wegtransportiert zu den Sklavenmärkten Ägyptens. Ist genau so gekommen. 37. Punkt, wertlose Sklaven. Bald aber überstieg das Angebot die Nachfrage und die Sklaven wurden wertlos. Die Sklavenpreise im römischen Reich sind zusammengebrochen, weil das Angebot eben zu groß war. Und hier lesen wir, euren Feinden zu Sklaven und zu Sklavinnen verkaufen, aber niemand wird kaufen. 38. Weltweite Zerstreuung. 5. Mose 28, 63. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurden die Juden unter alle Völker der Welt, über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. 39. Ständige Verfolgung. 5. Mose 28, 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. 40. Tod und Verderben. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der Augen und Verschmachten der Seele. 41. Keine Sicherheit des Lebens. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. 42. Angst und Verzweiflung. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. 43. Schrecken und Grausen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. 44. Spott und Hohn. Jeremia 29, 18. Und ich will ihnen nachjagen mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit der Pest, und ich will sie zur Misshandlung hingeben, allen Königreichen der Erde. Zum Fluch und zum Entsetzen und zum Gezisch und zum Hohn unter allen Nationen, wohin ich sie vertrieben habe. Darum, dass sie auf meine Worte nicht gehört haben, spricht der Ewige. Auch dieser Judenhohn, der Hohn über die Juden, ist eine Tragik der vergangenen 2000 Jahre. Die Punkte 38 bis 44 hier in der Übersicht. Durch all die Jahrhunderte hindurch wurden die Juden abgeschlachtet. Im Jahr 70 eine Million Tote. Dann 115 bis 117 in Zypern, Ägypten, Kyrene, Israel, Mesopotamien, da gab es wieder Hunderttausende von Toten unter den Juden. 132 bis 135, als die Römer nochmals zuschlugen, da kommt wieder etwa eine Million um. 415 in Alexandria, 100.000 Juden beraubten, verjagt. 499, grausame Verfolgung in Persien. 581, Verfolgung in Babylonien und Persien. 632, Vertreibung aus Arabien durch Mohammed. Und wieder 640, 721 durch die Muslime, 873 Verfolgung im Byzantinischen Reich, auch 930, dann 1015 in Kairo werden 12.000 Juden getötet, 600 in Marokko, 1033, 5.000 in Granada, 1066, 1096 im Rheinland, 12.000 Juden, 1099 gibt es wieder ein Massaker an den Juden, 1146 werden sie bedrängt in Spanien, 1150 in Tunesien verfolgt, 1232 Massaker in Marokko, 1236 3000 Juden in Frankreich getötet, 1270 massive Verfolgung in Tunesien, 1290 England vertreibt 370.000 Juden, 1298 in Frankenland und Bayern 100.000 Juden getötet, 1306 Vertreibung der Juden aus Frankreich, 1348, 49, in der Zeit der Pest in Europa wird 1 Million Juden getötet. 1355 in Spanien 12.000. Dann 1345 und folgende Vertreibung aus Ungarn. 1391 und folgende ein Massaker an den Juden in Spanien. 1391 in Palma 50.000 Juden getötet. 1420 wird in Frankreich, in Toulouse, die jüdische Gemeinde vernichtet. 1421 vertrieben aus Österreich. 1491 160.000 aus Spanien vertrieben. 1495 aus Litauen. 97 aus Sizilien, Sardinien, Portugal. 1502 Bedrängnis in Rhodos. 1541 im Königtum Neapel vertrieben. 1648 bis 56 in Polen 100.000 ermordet. Das sind die Chmielnicki-Massaker. 1727 und 47 Vertreibung in Russland 1750 bis 1838 unter dem Osmanischen Reich der Türken im Nahen Osten gibt es schwere antijüdische Maßnahmen. Viele fliehen nach Persien und Indien. 1785 gibt es eine blutige Verfolgung in Libyen. 1864 bis 1888 ein Massaker in Marokko und dann 1871 bis 1921 in russischen Städten kommt es zu diesen schlimmen Verfolgungen. Und dann 1939 bis 1945, die Nazis ermorden 6,5 Millionen Juden. 45. Punkt, das Land wird eine Wüste. 3. Mose 26, 32. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde das Land Israel eine unansehnliche Wüste. Und 46, Verstockung. Zu Jesaja sagt der Herr, Jesaja 6, Vers 9, gehe hin, sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht, und sehend seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Es ist eine Tatsache, dass während noch im ersten Jahrhundert es Zehntausende von Juden gab, die an Jesus als den Messias glaubten, ging das ganz massiv zurück ab dem zweiten Jahrhundert, drittes, viertes, fünftes und so weiter. Über Jahrhunderte hinweg kamen nur ganz wenige Juden zum Glauben an den Messias Jesus. Aber diese Verstockung war vorausgesagt. Aber es war vorausgesagt, dass dafür nicht Juden den Messias annehmen werden. Das ist unser Punkt 47. In Jesaja 49, 4 sagt der Messias, ich aber sprach, umsonst habe ich mich um Israel abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Ewigen und mein Lohn bei meinem Gott. Ja, er spricht, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. In den gleichen vergangenen 2000 Jahren sind Millionen von Nichtjuden zum lebendigen Glauben an Jesus Christus als Messias und Erlöser gekommen. Sie haben ihre persönliche Schuld im Gebet Gott bekannt, bereut und das Opfer von Golgatha für sich in Anspruch genommen, zur Vergebung der Sünden. 48, dauernde Restpopulation. Nun, Gott sagt in Jesaja 6, das Volk wird verstockt. Und der Prophet stellt die Frage, Vers 11, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Die Stelle sagt, in einem langen Prozess wird das Land Israel von den Juden entvölkert werden. Und das hat sich alles erfüllt durch Verfolgung im Land, durch die Römer, durch die Muslime. Und der Tiefpunkt war erreicht, Anfangs 19. Jahrhundert, da gab es nur noch 5000 Juden im Land. Aber es gab durch alle Jahrhunderte hindurch eine ständige Restpopulation im Land, wie das hier gesagt wird. Die meisten verstreut in der ganzen Welt, aber die Restpopulation war da. Und das sollte immer weiter runtergehen. Und wenn dann die Wende kommt, dann soll die Verstockung weg. Jesaja 6,13. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also die Nation Israel sollte wie ein Baum gefällt werden, aber ein Wurzelstock ist eine Hoffnung. Der kann wieder ausschlagen. Und so sollte eine Restpopulation bleiben, um dann später in der Endzeit wieder auszuschlagen. 49, lange Staatenlosigkeit. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Vom Jahr 70 bis 1948 hatten die Juden keinen Staat mehr. Das waren viele Tage, nicht wahr? Aber dann kommt die Wende, Vers 5. Danach werden die Kinder Israel zurückkehren, zurück ins Land. Und das geschieht heute. Und der Prophet sagt, das wird geschehen am Ende der Tage, in der Endzeit. Die Endzeit ist nicht der Weltuntergang, sondern die Zeit, wenn das jüdische Volk zurückkehrt, die Entvölkerung ein Ende nimmt und dann wird der Messias bald kommen, als Richter der Welt. Und das Interessante ist, also diese Wende kam im 19. Jahrhundert. Ab 1882 kamen die ersten Siedler zurück ins Land der Vorfahren. Bis heute 3 Millionen sind zurückgekehrt. Aber ab dem 19. Jahrhundert hat es begonnen, eine Erweckung zu geben unter Juden. Und Abertausende von Juden sind im 19. Jahrhundert zum Glauben an den Messias gekommen. Und heute sind es etwa 300.000. Die bekennen, Jesus ist der Messias, so wie es im Alten Testament vorausgesagt war. Das hat es noch nie gegeben in diesem Ausmaß. Und man sagt, seit den 1960er Jahren sind etwa 100.000 Juden zum Glauben gekommen. Auf 14 Millionen ist das nicht schlecht, ja? Sie können jetzt mal die Hochrechnung machen für Deutschland. Und ich glaube nicht, dass so viele Deutsche seit den 60er Jahren zum Glauben gekommen sind. Vor allem nicht aus einem Hintergrund, der völlig unchristlich ist, ja? Denn all diese Juden kamen aus Familien, die waren orthodox oder liberal, aber hatten mit Christentum gar nichts zu tun. Und plötzlich kommen 100.000 zum Glauben. Seit den 60er Jahren. Und nun unser letzter Punkt. Keine Opfer mehr. Ja, es heißt hier, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört, nie mehr aufgebaut bis heute. Und die Bibel sagt in 5. Mose 12, 13 bis 14, dass nur an dem auserwählten Ort des Tempels Opfer dargebracht werden dürfen. Aber die Juden hatten den Tempelplatz nicht mehr bis 1967 und so konnten sie nie mehr opfern. Und auch heute können sie nicht opfern, das gäbe so Wort einen Nahostkrieg. Keine Opfer, das hat sich erfüllt. 5. Mose 28, 45 erklärt, alle diese Flüche werden über Israel kommen, und zwar, Vers 46, sie werden zur Warnung und zum Vorbild sein. Für wen eine Warnung? Für wen ein Vorbild? Für alle anderen Menschen. Gott hat das Volk Israel auserwählt, um zu zeigen, was geschieht, wenn ein Volk Gott gehorcht. Dann wird es gesegnet, wie unter Josua und der König Salomo. Und es wird gezeigt, was geschieht, wenn ein Volk Gott nicht gehorcht und den Erlöser ablehnt. Nun, das Neue Testament erklärt uns, wenn wir, Menschen alle, wenn wir Jesus Christus als Retter ablehnen, dann wird Gottes Gericht unweigerlich über uns kommen, und zwar ein ewiges Gericht. Das zeitliche, für diese Erde beschränkte Gericht über das jüdische Volk war beschränkt. Aber das Neue Testament spricht von einer ewigen Verdammnis für die, die Jesus Christus ablehnen. Und da kann jemand sagen, ja, ich bin nicht aus dem Mittelalter, ich glaube nicht an eine Hölle. Ja gut, erstens mal ist die Hölle in der Bibel nicht im Mittelalter beschrieben worden, sondern in der Antike. Und zweitens, so wie sich das Sichtbare erfüllt hat mit Israel, so können wir glauben, dass das, was wir nicht nachkontrollieren können, denn niemand von uns war jemals in der Hölle, dass das auch kommen wird. Mose sagt in 5. Mose 30, 15 und 19, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt. So wähle das Leben, damit du lebst. Israel konnte wählen. Und auch wir alle. Denn Israel ist ein Vorbild und eine Warnung für die ganze Welt. Wir müssen wählen. Gott sagt, das Leben, das ewige Leben, den Tod, der ewige Tod in der Gottesferne. Aber Gott sagt nicht, wähle, was du willst, sondern wähle das Leben, damit du lebst. Gott will das Leben für jeden von uns. In einem Vers wird die ganze Botschaft der Bibel zusammengefasst. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur Israel. Israel und alle Völker. Die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, den Messias. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer seine persönliche Schuld heute Abend im Gebet Jesus Christus bekennt, bereut und ihm dankt, dass er bereits die Strafe Gottes getragen hat am Kreuz, der wird heute Abend ewiges Leben von Gott bekommen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt der Jude Petrus vor dem Hohen Rat in der königlichen Säulenhalle: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Es ist ein Muss. Es ist nicht einfach eine Möglichkeit. Gott will das Heil, aber wer es ausschlägt, gleichgültig daran vorbeigeht, der muss die Konsequenz tragen. Ewig. Und darum möchte ich wirklich jedem Mut machen, hier diese Entscheidung nicht hinauszuschieben, sondern ganz klar zu fällen. Und es ist nicht ein Sprung ins Dunkle. Denn wir wissen, dass Jesus der Messias ist. Und wir können es beweisen. Die erfüllte Prophetie ist der Beweis. Aber Sie können so etwas nicht bringen, um Mohammed zu beweisen. Gibt es nicht. Sie können nicht so etwas bringen, um Buddha zu beweisen. Gibt es nicht. Aber Sie können diese Prophetie, heute haben wir nur 50 angeschaut, aber wir sollten jetzt nach Hause gehen, nicht wahr? Aber 50 sind so klar. Jesus von Nazareth ist der Messias, der Sohn Gottes. Und ich hoffe, dass er der Erlöser wird von einem jeden, der hier ist. Danke.